Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
Wir sind Martina
und Daniel
und los geht's.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wie ihr ja wisst, die Digitalisierung im Bauwesen schreitet immer weiter voran und deshalb freut es mich umso mehr, heute einen Professor für das digitale Planen und Bauen hier bei unserer Folge begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Obergrieser.
Hallo, Herr Dubol.
Herr Obergrieser, wer sind Sie und was machen Sie?
Also, wie Sie schon gesagt haben, bin ich ja berufen worden an die Ostbayerische Technische Hochschule für dieses Themengebiet Digitales Bauen, wo man halt diesen modernen Einzug, das Bauen besser zu machen, zu steigern, attraktiver zu machen, dass man zukünftig einfach das, was uns einfach voransteht, zum einen den Bestand zu modernisieren, das andere natürlich die Wohnräume zu schaffen, einfach mit moderneren Mitteln zu koordinieren, umzusetzen und zu bauen. Das ist so das, für das, was ich gerade auch stehe an der OTH in Regensburg, das so meine Vision ist. Aber eigentlich komme ich eigentlich aus der klassischen Planungsweise her. Ich bin praktisch da groß geworden, bin ein Oberpfälzer hier in Regensburg im Landkreis aufgewachsen und durfte dann glücklicherweise hier auch wieder an die OTH nach Regensburg zurückkehren, um dort dieses Themengebiet zu übersetzen. Mein Herzblut schwebt für Brücken eigentlich. Ja, ich habe viel mit Brücken zu tun gehabt, schon während meines Studiums, aber auch von meiner Kind habe, mein Vater selbst so ein Ingenieurbüro für das Ganze gehabt hat. Und eigentlich bin ich von Haus auf, von Kind auf ein Bauingenieur. Und das macht natürlich einen immer sehr nachdenklich, wie man denn diese Art und Weise, wie man plant und baut, denn verbessern kann. Also so muss man sich vorstellen, wie dann ungefähr mein Werdegang in die Richtung gewesen ist. Dann.
Ja, danke für die kurze Einführung. Bevor wir dann uns mit dem aktuellen Thema heute, und zwar BIM, beschäftigen, wollten wir noch ganz allgemein über Bauingenieurwesen was wissen. Und unsere ersten drei Fragen haben Sie eigentlich jetzt schon beantwortet. Also warum Sie Bauingenieurwesen studiert haben und ob Sie das schon immer machen wollten. Und deshalb wollte ich einfach gleich weiterspringen und Sie fragen, was war das Schwierigste für Sie im Studium und welche Fächer haben Ihnen aber auch besonders gut gefallen?
Das Schwierigste fand ich eigentlich so Themen wie bisschen so Baubetrieb. Ja, das war immer so etwas, wo man nicht so wirklich greifen konnte. Was soll das? Was macht man da damit, das Ganze? Aber es liegt immer, für meine Meinung gibt es keine schwierigen Fächer und keine leichten und keine einfachen Fächer. Man hat ein bisschen Vorlieben. Meine Vorlieben ist eher der konstruktive Ingenieurbau. Das heißt, alles, was so Mechanik, Statik, Tragwerkslehre etc. zu tun hat, dann tut man sich natürlich in dem anderen Bereich, was ja Bauen ist. Es ist ja nicht nur Planen, sondern und ist auch Bauen, das gehört zusammen. Also da war jetzt nicht unbedingt der Musterschüler sozusagen, aber es gehört dazu und das ist etwas, was ich beim Planning gelernt habe oder erkennen musste, dass man als Planer häufig nur den Endzustand sich betrachtet, aber eigentlich nie den Zwischenphasen. Also von der Phase 0 bis zum Endzustand sind eigentlich im Baubetrieb wahnsinnig viele Punkte, die planerisch zu bedenken sind. Und das vergisst man häufig und damit wird es kompliziert draußen und deswegen ist eigentlich beides wichtig und darum ist meine Aussage, das ist nicht mein Steckenpferd, der baubetriebliche Teil, aber er ist sehr immens wichtig für die Bauingenieurseite.
Ja, und was macht Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Spaß?
Also jetzt in meinem aktuellen Beruf ist das, was mir am meisten Spaß ist, die Kommunikation. Also das ist praktisch die Diskussion mit den Studierenden, aber auch, dass man in diesem neuen, modernen Thema eigentlich nie eigentlich auf ein Endlevel gekommen sein soll. Ja? Das heißt, eigentlich ist mir jetzt schon öfters auch passiert, dass meine Vorlesungen nicht jedes Semester wieder umbaue, weil natürlich die Modernisierung in der Digitalisierung so schnell ist, dass man dort eigentlich immer wieder dazulernt. Ich lerne auch von den Studierenden, ja, die sagen mir, kennen Sie dieses Tool oder kennen Sie diese Sache? Dann sage ich, nein, habe ich noch nicht gesehen, habe ich nicht gelesen, bin noch nicht dazugekommen, tut mir leid, aber ich werde mich einarbeiten. Das heißt, es ist eine never-ending Geschichte und das kann man mit den Studierenden Studierenden diskutieren, besprechen, auseinandersetzen und halt diese Vision, wie man zukünftig besser baut, besser plant und besser die Gebäude betreibt, das ist so das, was mir am allermeisten Spaß macht, die jungen Leute praktisch für diese Idee zu motivieren, zu inspirieren.
Jetzt haben Sie ja BIM als Lehrfach, aber zu einer Zeit, wie Sie ja noch Student waren, gab es ja den Begriff BIM eigentlich noch gar nicht oder hat man sich eigentlich noch gar nicht mit wirklich digitalen Planen und Bauen auseinandergesetzt. Wie ist da das Interesse zu dem Thema gekommen, dass Sie jetzt Professor an der UTH in Regensburg für digitales Planen und Bauen geworden sind?
Das Interesse ist eigentlich dabei gekommen, wie ich vielleicht eingangs schon erwähnt habe, aus der planerischen Seite. Man hat meine ersten Idee, wo ich mal im Zeichenbrett mit einem Rapidographen gesessen bin, als 11-jähriges Kind, 12-jähriges, bei meinem Vater dort. Da habe ich halt dann so dreidimensionale Ansichten von einem Bauteil zeichnen wollen. Und das war halt dann immer nicht sehr einfach, weil es natürlich händisch sehr schwierig ist und isometrisch zu zeichnen ist gar nicht so einfach. Und dann hat man auch erkannt, dass man jetzt, wenn man einen Fehler gemacht hat, hat man das immer wieder radieren und wieder neu machen müssen. Und das war sehr mühselig. Und da ist schon die erste Idee gekommen, warum kann man das nicht an einem 3D-Modell machen? Warum kann man das Ganze nicht mit Informationen füttern? Warum muss das immer alles so kompliziert sein? Kann man das nicht miteinander vernetzen? Kann man nicht die einzelnen Bereiche, die Inseln miteinander zusammenführen? Und das war eigentlich so diese intrinsische Motivation von mir, sich zu sagen, ach, das muss man irgendwie besser machen, diese Produktivität zu steigern, angefangen beim besser Planen. Und das war so eigentlich die Initialzündung für das Ganze.
Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen was über Ihre Lehre aktuell an der UTH in Regensburg erzählen. Geben Sie uns mal kurz einen Einblick, allgemein digitales Planen und Bauen. Ich glaube, Sie haben ja mehrere Fächer, die Sie ja da als Lehrveranstaltungen anbieten. Einfach mal ein bisschen erzählen. Genau.
Vielleicht hier mal diesen Schwerpunkt gibt es ja erst seit Mitte 2018. Und ich bin dort so als, sagen wir mal, als Erster dort angekommen. Und ich selbst behaupte aber, dass man dieses Themengebiet nicht alleine beherrschen kann. Aus dem Grund wird es zukünftig noch zwei weitere Kollegen geben. Die einen beschäftigt sich mehr mit dem Betrieb und mit der Bauausführung, der andere Kollege eher mit der Robotik, KI und der Datenauswertung. Und ich selber sehe mich eher in dem Bereich Planen und Konstruieren und Modellieren und mit Assets, mit Attributen zu füttern. Und dementsprechend ist das Lehrgebiet jetzt aktuell, weil ich halt hier noch der Erste bin, so aufgebaut, dass wir dort erst einmal die Grundbegriffe von den Building Information Modeling, also den Bauwerksinformationsmodell erstmal erklären, damit wir draußen auf der Baustelle mit diesem Fachjargon, die draußen rumgeschmissen werden, was ist BIM, was ist BCF, was ist IFC, was ist IFC4 und so weiter. Also das sind alles so Punkte, die muss man halt ein bisschen lernen. Das heißt, dort ist mir wichtig, dass die Studierenden erstmal lernen, dass sie mit diesen Begriffen handeln können. Dann aber auch lernen, dass natürlich eine Digitalisierung was mit digitalen Werkzeugen zu tun hat. Das heißt, auch so digitale Werkzeuge zu lernen, Workflows zu erkennen, also Prozessabläufe. Denn etwas, was wichtig ist in der Digitalisierung, ist zu erkennen, dass man eine Prozesskette hat, die funktionieren miteinander. Eine Kette, eine Insel erzeugt Output, die andere braucht einen Input und die muss man miteinander verknüpfen. Beispiel der Architekt mit dem Tragwerksplaner. Das ist wichtig, dass die natürlich nicht aneinander vorbeireden und nicht einfach irgendwelche Daten exportieren und der andere kann dann erstmal wieder 20 Stunden lang suchen, was richtig ist zu finden, sondern wirklich diese, was ich brauche, was ich bekomme, was ich liefern kann, gut abstimme. Und das kann man eigentlich mit so Prozessketten am besten machen. Aber gleichzeitig sind da auch in meiner Lehre so Punkte drin wie Virtual Reality, aber auch so Themen ganz klassisch BIM im Infrastrukturbau, wie kann man da rangehen, bis hin so ein bisschen Programmieren. Denn man muss schon sagen, dass man, wenn man mit digitalen Werkzeugen arbeitet, kann man sie besser verstehen, wenn man versteht, wie man programmiert. Ein Algorithmus zu schreiben, ist nicht trivial. Ja? Also der funktioniert, also ich sage immer, ein Programm ist nur so intelligent wie die Entwickler. Und wenn ich dann sage, das Programm als User, das funktioniert nicht, das läuft nicht, dann habe ich vielleicht nicht ganz erkannt, warum das Programm so läuft. Und wenn ich mal selbst ein Programm geschrieben habe, dann weiß ich genau, ja stimmt, ich habe den Input gegeben und der Output kann nur ein Produkt aus dem Input sein. Und das, wenn ich programmiere und verstehe ein bisschen, dann ist es in Ordnung. Ich sage aber auch, die Studierenden müssen nicht Informatiker werden, ja, dann gehen sie in die andere Fakultät rüber. Sie sollen nur ein bisschen damit einen Berührungspunkt haben, damit man das auch mal erkannt hat, wie funktioniert sowas. Das Ganze. Also es ist ist querbeet durch alles, weil halt natürlich diese Digitalisierung auch im Planungsbereich wahnsinnig facettenreich ist.
Absolut, ja, das ist ja das Tolle am Bauingenieurwesen, dass es einfach so ein riesiges Feld an verschiedenen Aufgaben gibt. Verschiedene Einblicke kann man bekommen in verschiedenste Bereiche. Gerade das ganze Digitalisierungsthema ist ja mega spannend, vor allem wenn man sich dann auch noch die verschiedenen Trends anschaut, die jetzt immer mehr im Kommen sind. Wollte nochmal allgemein fragen, wie ist eigentlich so der aktuelle Stand bei den Hochschulen und Universitäten bei der Ausbildung von BIM, digital planen und bauen. Also ich weiß, dass ich das im Bachelor eigentlich gar nicht hatte, sondern das ist wahrscheinlich dann vielleicht mehr ein Thema für den Master. Sollte man da vielleicht schon im Bachelor vielleicht anknüpfen, weil das ja doch relativ wichtig ist?
Also, vielleicht auf den ersten Teil Ihrer Frage zu kommen, ist natürlich versuchen viele Universitäten und auch angewandte Hochschulen, dieses Thema Digitalisierung aufzugreifen. Vielleicht hat man es früher als einen anderen Begriff als Bauinformatik gekannt, ja. Also, das heißt, heutzutage wird dieses Bauinformatik-Thema eher mehr in die Richtung BIM übersetzt. Und das ist natürlich das eine. Das andere ist natürlich, dass man versuchen muss, dieses Thema natürlich auch den Studierenden zu vermitteln. Aber wenn man nicht weiß, wie denn eigentlich Bauingenieurwesen funktioniert, also wie funktioniert Siedlungswasserwirtschaft, wie funktioniert Stahlbetonbau, wie funktioniert Mechanik, also diese Grundprinzipien, wie funktioniert der Baubetrieb, dann tue ich mich natürlich schwer, in diese Ebene der Digitalisierung zu gehen. Also ich brauche im Bachelor erstmal ein gutes Portfolio an Grundwissen, also alles, was halt zum klassischen Bauingenieurwesen gehört, weil am Schluss will ich ja auch vielleicht eine Konstruktion entwickeln können, ein Bauwerk bauen können und nicht nur das in digitalem Kontext, sondern ich muss wissen, wie denn die Grundelemente denn funktionieren, also die Grundprozesse muss ich wissen und kennen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich add-on als unterstützendes Element die Digitalisierung dazu nehmen. Und das ist, denke ich mal, so ein bisschen, wo Sie gesagt haben, ja, im Bachelorstudiengang, ob man da nicht mehr in diesem Thema rein gehen sollte, denke ich, das ist nicht zielführend, weil dann würde man ja eigentlich an der Ausbildung vorbei das Ganze orientieren, sondern man könnte versuchen, in den letzten Drittel des Studienabschnittes, und das haben wir auch an der Hochschule vor, mehr diese Digitalisierung Einzug zu erhalten, um dann im Masterstudiengang, so wie es bei uns ist, einfach nur mehr vertiefte Kenntnisse für Spezialisten aufzubauen, die dann sagen, das interessiert mich in sehr tiefe Details. Und dann habe ich eine gute Basis von dem ersten Schritt bis in eine Verfeinerung, bis in eine Spezialisierung rein. Und das, denke ich, ist eine gute, verträgliche Mischung, um Digitalisierung in unsere Branche zu bringen.
Ja, okay, also zuerst mal die Grundlagen schaffen, wie man eigentlich baut und dann später, mit welchen Tools man eigentlich
Ja,
das
genau.
noch erweitern kann.
Ich denke, wenn ich da jetzt einhaken darf, man versteht vielleicht unter dem Begriff BIM ein bisschen etwas anderes oder jeder versteht da was drunter Verschiedenes. Aber man muss eins merken, dass sich durch diese neue Methode, es gibt ja mehrere in der Digitalisierung, BIM ist ja nur ein kleiner Bereich davon, Lean Management etc., was da alles gibt. Aber BIM ist ja eigentlich, soll uns unterstützen, es soll uns praktisch helfen, es soll es nicht ersetzen. Der Prozess soll schon noch der gleiche bauen, wie ich baue, wie ich plane. Der Prozess bleibt der gleiche, nur wir setzen andere Werkzeuge ein. Und so verstehe ich auch den Begriff Building Information Modeling oder Bauwerksinformationsmodellierung. Das ist eigentlich von der Grundbegrifflichkeit her nicht nur ein 3D-Modell, sondern es ist ein Arbeitsprozess, eine Methode, mit deren Hilfe ich alle Informationen über den Lebenszyklus eines Bauwerks sammeln, koordinieren, verteilen und natürlich vernetzen kann. Und das anhand eines visuellen Abbilds, das ist das 3D-Modell, weil wir Menschen mit Datenbanken eher schwierig das verstehen können. Deswegen nehmen wir halt gerne 3D-Modell da. Das hat zusätzlich den Effekt, dass wir natürlich nur super die Details rausziehen können. Und wir setzen halt dazu digitale Werkzeuge ein. Und das ist so ein bisschen meine Definition von Bauwerksinformationsmodellierung oder kurz BIM, das übrigens schon seit 1970 gibt. Also das ist nichts Neues. Das ist schon eigentlich schon von längerer Zeit her entwickelt und erdacht worden. Aber jetzt besitzen wir seit ein paar Jahren erst einmal oder vielleicht seit einem Jahrzehnt erst die Technologien dafür. Das ist immer so. Man hat Ideen, aber man braucht die Fortschritte. Und in anderen Branchen, wie in der Maschinenbauerbranche, gibt es ja schon länger. Das nennt sich dort Produktmodellierung, das Auto wird dort modelliert und wir im Bau versuchen halt jetzt ein Bauwerk zu modellieren und auf die gleiche Art und Weise abzubilden. Also das heißt, da sind wir gar nicht so weit auseinander, aber haben natürlich total andere Randbedingungen.
Ja, und wie ist denn dann gerade der aktuelle Stand beim digitalen Planen und Bauen in Deutschland?
Gut, das ist mir wichtig, dass Sie das mit Deutschland eingrenzen, denn häufig kriegt man, wenn man in so Diskussionen ist, immer die Eingrenzung in anderen Ländern wie USA oder in anderen Ländern wie China oder Frankreich. Das sind viel weiter, viel digitalisierter. In Deutschland haben wir, sagen wir mal, im Gegensatz, im Vergleich zu zum Beispiel Großbritannien, die sehr schnelle Sprünge gemacht haben, natürlich nur sind wir so hinten im Hintertreffen eigentlich. Aber dieses Hintertreffen kommt nicht daher, da wir faul sind oder einfach nur langsam sind oder es nicht verstehen oder wir das Ganze einfach nicht umsetzen können, sondern das liegt daran, dass wir natürlich aus unsere Schicht, wie sich unsere Baugesellschaft zusammensetzt, ganz anders aufgebaut ist als wie in anderen Ländern. Unser Motor ist der Mittelstand. Wir haben viele kleine Planungsbüros, Baufirmen, die aus einer geringen Anzahl an Personen zusammensetzt. Die Projektbeteiligten setzen sich von Projekt zu Projekt immer wieder unterschiedlich zusammen. Das heißt, wir haben da keinen Standard drin. Wir können da nicht so wirklich eine Koalition zwischen einzelnen Gewerken und Organisationen starten, die wir jedes Mal wiederholen könnten. Da würden wir immer wissen, wie es läuft. Ja? Das heißt, einmal baue ich mit der Firma X und dann baue ich mit der Firma Y und dann ist das schon wieder alles ganz anderes. Das ist natürlich in den anderen Ländern viel einfacher. Da gibt es drei, vier große Baufirmen wie in Spanien, Frankreich oder Amerika oder auch in China, die natürlich staatlich in verschiedene Klassen eingeteilt sind. Die haben da ganz andere Pyramidensystem, wie sie so eine Digitalisierung und Standardisierung, und Digitalisierung ist ja auch eine wichtige Komponente, die Standardisierung natürlich funktioniert. Das heißt, in Deutschland, das ist dann ein bisschen komplexer, weil wir wollen ja unseren Mittelstand nicht aufarbeiten. Ja, wir wollen ja den erhalten, wir wollen den integrieren. Das heißt, dort ist natürlich die Anforderungen, eine Digitalisierung, das ist ja auch eine Vernetzung der einzelnen Organisationen und Inseln und Projektbeteiligten miteinander zu kombinieren ist, auch dahinter steckt. Also es das heißt nicht nur immer digitale Werkzeuge ansetzen, wir müssen uns auch miteinander absprechen. Das ist natürlich hier im Wesentlichen schwieriger als in anderen Ländern. Und deswegen tun wir uns gerade aktuell so schwer, weil es kann es nicht das Ziel sein, zu sagen, okay, die nicht mitmachen, die sieben wir aus und dann sind wir so wie die anderen Länder. Das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen schon unseren Motor, den Mittelstand halten. Und das, denke ich, ist ein wichtiges Ziel. Kostet Zeit und natürlich auch ein bisschen Geld, dass wir das hinbekommen.
Macht uns aber im Wettbewerb mit anderen Nationen nicht gerade einfach.
Nein, deswegen ist es immer schwierig, in die anderen Länder zu vergleichen zu uns, weil wir da die deutsche Ingenieurkunst immer wieder ein bisschen rausschreiben und raustragen. Aber deswegen lieben uns auch andere Länder. Wenn es kompliziert wird, dann wird vielleicht mal ein Blick nach Deutschland geschaut und sagt, wie ihr könnt es, ihr schafft es und so weiter. Also das ist dann schon auch ein, sagen wir mal, Alleinstellungsmerkmal, ja. Aber natürlich, dieses Alleinstellungsmerkmal kommt nicht von irgendwo her. Das müssen ja wir irgendwo uns erarbeiten und in dem Fall. Ich will jetzt zwar jetzt nicht das ist zwar ein schlechter Vergleich, aber die Österreicher haben eine Maut, ein Pickerl eingeführt und wir führen halt ein Toll Collect ein, das viel komplizierter und viel komplexer ist, hat aber auch seine Begründungen. Und deswegen halt dann dieses Know-how und dieses Prädikat Made in Germany, das müssen wir halt auch irgendwie in die Digitalisierung wieder darstellen.
Ja, und wie denken Sie, könnte die Entwicklung dabei aber schneller vorangehen?
Ich denke, dass ein Problem ist das Change Management. Wir Menschen sind das Problem, nicht die digitalen Elemente, die wir entwickeln. Ja, die Firma Lubal entwickelt tagtäglich Softwarekomponenten, die dazu praktisch besser werden sollen, die das optimieren sollen, die den User freundlicher machen und so weiter. Aber wenn die Trampelpfade, wenn man mit einem Nervenspezialisten diskutiert, der sagt, der Mensch, der hat halt im Gehirn gewisse Verbindungen aufgebaut, gewisse Annehmlichkeiten, dass er so schnell wie möglich ans Ziel kommt, ja. Und wenn man jetzt das noch mit einer neuen Technologie koppelt, heißt es, ich müsste ja meinen ursprünglichen Routinenweg verlassen mit zusätzlich noch einer neuen Technologie. Das führt zu Angst. Und das heißt, dann will man es nicht machen. Man ist ja abgeneigt. Man ist eher distanzierter dazu. Und das ist ganz wichtig. Also meiner Meinung nach, neben, dass man die digitalen Werkzeuge entwickeln und zur Verfügung stellen, ist es das, dass wir Menschen uns dafür das antrauen, dass wir das Vertrauen darin haben, das so zu machen und auch mal zu sagen, okay, jetzt ist es mal schiefgegangen. Wir probieren es noch einmal. Und aber nicht gleich zu sagen, ja, mei, funktioniert nicht und ist alles nicht gut, sondern wir müssen als Menschen in diesem System einfach mehr Vertrauen in diese neue Technologie schaffen. Und das und das ist ganz wichtig, nicht nur von der akademischen Seite aus, also nicht nur von den Bauleitern und von den Planern her, sondern das muss, und das ist auch ein großes Problem, durchdrungen werden bis runter zum Handwerker. Und da haben wir meiner Meinung nach nur ein großes Defizit, dass wir alles super in unseren Modellen und Computer darstellen können. Aber draußen auf der Baustelle arbeiten wir immer nur so wie vorher. Und da sehe ich gerade nur ein großes Defizit. Und das müsste man eher beheben, dass man den Handwerker auch einmal abfragt und sagt, was brauchst du denn für Informationen draußen auf der Baustelle, die dir wirklich vom Vorteil sind, ja, die nicht nur mehr Arbeit schaffen, sondern die wirklich sagen, ja, das ist sinnvoll, mit dem kann ich arbeiten, und den Rest, den bräuchte ich gar nicht. Also heißt, man muss, das ist genau das Schwierige, der Ansatz eines Bauwerksinformationsmodells, also ist ja nur über den Lebenszyklus effektiv. Es gibt Inseln, die müssen mehr arbeiten. Es gibt Inseln, Prozessschritte, die müssen weniger arbeiten. Ja, also das Beispiel ist die Architektur. Die müssen halt mehr Informationen einfüttern in das ganze System. Der Tragwerksplaner, der profitiert davon wieder dann. Ja, er ist schneller am Endergebnis. Wenn man das dann halt über den ganzen Lebenszyklus betrachtet, dann sieht man natürlich dann den Mehrwert draus. Aber es kann sein, dass punktuell an einzelnen Stellen, ja, das natürlich negativ ist. Und das muss man auch immer im Kopf haben, ja. Nicht nur immer sagen, ja, ich als Architekt habe so viel Arbeit und die anderen, die haben es aber toll, sondern das ist natürlich auch immer dementsprechend zu betrachten. Und da müssen wir nur gewisse Regeln finden, wie können wir das vergüten, zum einen. Und zum anderen, wie können wir die Architektur vielleicht mit digitalen Werkzeugen, wie zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz unterstützen, mit Attribuierungen, mit Assistenten, alles Mögliche. Also da gibt es schon viele Beispiele, wie man versucht, effektiver das Ganze umzusetzen, bis hin zur Parametrisierung, dass man einfach da diesen Workload wieder in ein, sagen wir mal, in ein Level bringt, wo alle miteinander arbeiten können. Und dann, denke ich, ist das Vertrauen da. Ja? Also keiner will ja am Schluss mehr arbeiten. Er will ja eigentlich entweder genauso viel arbeiten oder er will halt weniger arbeiten, dann, wenn er was Neues einführt. So.
Zwei interessante Stichpunkte haben Sie jetzt gerade genannt. Einmal Vergütung und auch das Stichwort Attributierung. Ich fange mal mit dem ersten an. Vergütung. Da haben wir ja in Deutschland die HUAI. Wie steht denn die im Zusammenhang mit BIM?
Ja, also die HAI und BIM ist natürlich meine Meinung, also das ist meine persönliche Meinung, ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv zueinander, weil nämlich das kann man aber sehen, wie man will. Also weil natürlich durch diese scheibchenartige Trennung dieser einzelnen Leistungsphasen man immer einen Schnittstellenproblem erzeugt. Ja, es kann sein, dass bis zur Entwurfsphase Planer A und ab der Ausführungsphase Planer B und dann hinten ist die Firma C dran. Und das heißt, jedes Mal muss ich Daten übergeben und diese Schnittstellen, da gibt es ja Kurven von namenhaften Autoren, heißt, dort verlieren wir Informationen. Und Informationsfluss ist genau die Idee, die wir ja mit dieser Methode BIM ja vermeiden wollen. Ja, das heißt, da müsste man sich, wenn man das einsetzen möchte über die HAI, muss man sich natürlich überlegen, wie man das gut steuert. Das ist einmal die organisatorische Seite. Die Vergütungsseite ist natürlich etwas. Es ist aktuell schwierig einzuschätzen, wie man eine BIM-Leistung denn vergütet, ja, weil es davon abhängt, was will denn der Kunde am Schluss für Szenarien abdecken, ja. Möchte er Tragwerksplanung haben als Anwendungsfall, möchte er sogar die Ökobilanz berechnen, möchte am Schluss den Betrieb machen. Das heißt, dort muss ich einen ganz anderen Level of Detail reinsetzen, als wie wenn ich zum Beispiel nur eine Visualisierung machen möchte. Das heißt, wichtig ist auch in diesem ganzen Vergütungsthema, dass der Bauherr von Anfang an weiß, was er denn von den Organisatoren, die da mitarbeiten, denn alles verlangt und am Schluss halt genau sagt, wie er es machen will und was er haben will. Ansonsten ist es eine Never-Ending-Geschichte. Also das ist dann unkalkulierbar und deswegen ist wichtig, diese sogenannte Auftraggeberinformationsanforderung, die ja so in den Raum steht immer, dass die sauber von den Bauherren vordefiniert werden und vorgegeben werden, damit am Schluss jeder klar weiß, was er für Leistungen zu erbringen hat.
Da ist es aber dann auch wichtig, dass der Bauherr, wobei ich auch manchmal glaube, dass das nicht immer der Fall ist, auch vom Fach sein sollte. Weil wenn der Bauherr sagt, okay, ja, ich möchte jetzt 3D planen, dann möchte ich auch lauter 3D-Modelle von der Tragwerksplanung. Die Tragwerksplanung sagt, hey, wir arbeiten hauptsächlich mit vereinfachten Modellen. Hier wirst du keine Volumenobjekte jetzt sehen, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Da sollte dann auch klar kommuniziert werden, dass das auch nicht immer möglich ist.
Genau, es gibt ja gibt ja die verschiedenen Rollen, die sich durch diese BIM-Thematik ja entwickelt haben. Es gibt den BIM-Manager, es gibt den BIM-Koordinatoren, da gibt es Gesamtkoordinator und Einzelkoordinatoren und gibt es noch die BIM-Modellierer. Meiner Meinung nach ist halt das so, dass ein Bauherr, und das ist immer natürlich immer schwierig, weil es ein bisschen abhängt, von welchem Objekt ich spreche. Ja. Es sieht mich jetzt einen Architekten zu nehmen, der jetzt mir diese Auftraggeberinformationsanforderung praktisch für dieses Projekt jetzt schreibt, hängt ein bisschen von der Größe ab. Für Bürokomplex mit einem großen Volumen macht Sinn. Für ein Einfamilienhaus muss man sich wieder überlegen. ob nicht diese AIA dann wirklich so viel Sinn macht. Aber vielleicht ist ja die Zeit der Erfolgsfaktor, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt erst mal lernen, wie wir damit umgehen. Und vielleicht ist dann irgendwann im Schlüsselfertigbau halt die AIA eine Leistung, die dann da einfach mit als Standardprodukt abgedeckt wird, weil wir die Erfahrung gesammelt haben. Also wir dürfen auch nicht immer vergessen, wir sind da Novizen drin jetzt nur ein bisschen, ja, wie wir denn mit dem umgehen sollen. Und das querbeet von den einfachen Einfamilienhaus bis hin zu der komplexesten Hochhaus oder auch der Brücke, da müssen wir halt jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln. Und das ist doch das Bauen eigentlich auch, oder? Dass wir ja, der Bau lebt von dem, was wir über die letzten Jahrhunderte denn uns alles angeeignet haben und was wir alles für Know-how aufgebaut haben. Und das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und so denke ich mal, ist es in der Digitalisierung auch, dass man da natürlich nicht einfach erwartet, dass man heute den Schalter umlegt und morgen läuft das Ding. Ja, das wird mich nicht so sein.
Genau, da kommen wir eigentlich dann auch schon zum nächsten Punkt, und zwar gewisse Hürden, Hemmnisse, Schwierigkeiten bei der Umsetzung von BIM-Projekten. Ich habe auch immer wieder das Thema gehört, Standardisierung. Wie ist denn da das, ja, weil wir das nämlich auch vorher schon hatten, jetzt gerade, Standardisierung ist auch, glaube ich, nicht so einfach.
Nein, Standardisierung ist, wir haben genügend Standards in unserer Welt, ja. Normen zum Beispiel, Baunormen, also in der planerischen Seite, die ZEV-Inch, wir haben sehr viele Standards, die uns unterstützen, um das umzusetzen. Wir weichen aber auch gerne immer von diesen Standards ab, ja. Also besonders im planerischen Bereich, da gibt es Normen für Symbole, aber naja, jede Firma hat ein bisschen anderes Symbol und man weiß so ungefähr, wie man es einschätzen muss. Aber es ist natürlich, hier muss man klassifizieren, ja. Ich finde, man kann jetzt nicht einfach sagen, alles einen Kamm und alles wird standardisiert. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. So weit sind wir noch nicht. Aber ich habe natürlich, wenn man in unsere Baubranche reinschaut, haben wir zum Beispiel Parkhäuser, die sind standardisiert. Da gibt es Firmen, die haben da eine standardisierte Bauweise, die sind effizient ohne Ende. Ja, das ist für die natürlich sehr lukrativ. Wir haben auch Brücken, die sich sehr schnell standardisieren lassen. Da haben wir natürlich von der Bauteilvielfalt haben wir da natürlich nicht so die Masse wie im Hochbau. Man hat da ein paar Widerlager, einen Pfeiler und die Gewerke sind überschaubar. Das heißt, dort hat man vielleicht die Typen, verschiedene Typen, da kann man sich typisierte Standards aussuchen und so weiter. Also man muss sich immer das Gewerk anschauen und mit dem anfangen, was man jetzt am einfachsten beherrscht. Und da wären natürlich so Industriehallen, und auch, wo man einen hohen Vorfertigungsgrad vielleicht hat, also da, wo man auch den Mehrwert der Digitalisierung erkennen kann, so als erstes Domizil zu wählen. Ja, jetzt nicht gleich in ein Krankenhaus, das natürlich von der Objektgröße her sinnvoll und interessant wäre, aber natürlich von der ganzen Gebäudetechnik und von der ganzen architektonischen Struktur. Das ist so komplex, dass wir mit unserer Digitalisierung da dort ja eher ein Klotz am Bein sind, als wie dass wir das jetzt nach vorne bringen können. Also eher von klein nach groß zu werden, das ist immer mein Motto, das gebe ich auch an die Studierenden weiter. Erstmal Erfahrungen an kleinen Projekten sammeln, die einfach strukturiert, einfach organisiert sind, um dort die Erfahrungen zu haben und auf Basis dieser Erfahrung immer komplexer zu werden. Und dann bin ich eigentlich an einem guten Weg, dass ich eine Digitalisierung auch hinbekomme und vielleicht in 20 Jahren wir sogar unsere Einfamilienhäuser mit diesen Themen und mit diesen Werkzeugen planen, berechnen und bauen.
Jetzt abgesehen von der Standardisierung, sage ich jetzt mal, wo sehen Sie jetzt aktuell das schwierigste Problem bei der Umsetzung von BIM?
Das schwierigste Problem. Das ist nicht eindeutig zu sagen. Also ich denke mal, haben wir ja vorher schon ein bisschen angesprochen, das ist der Mensch, der Faktor Mensch in dem Ganzen. Aber ich denke, dass wir Menschen, also ich denke nicht, dass es die digitalen Werkzeuge. Das schwierigste Problem ist die Kollaboration. Wie oft streiten Architekten und Ingenieure, dass das und das nicht passt? Wie oft ist der Bauherr unzufrieden mit den Ergebnissen aus dem Ganzen? Das heißt, die Kommunikation ist meiner Meinung nach, also die Kommunikation und die Organisation der Prozessketten, das sind eigentlich die ersten Meilensteine, die man deutlich verbessern muss. Also Sie werden keinen anderen Industriezweig finden, der nicht seine Prozessketten vorher aufschreibt und dokumentiert, damit jeder weiß, wie läuft denn A und B, wie eingangs erwähnt. Und das andere ist natürlich auch, dass die Kommunikation der Einzelnen untereinander einfach viel besser nun mal vernetzt werden müssen, einfach auch Vorurteile gelockert werden müssen. Also man baut ja Vorurteile über die Jahre auf, gegenüber den Tragwerksplanern, gegenüber die Baufirma, gegenüber den Bauherren. Man hat dann immer so seine dementsprechenden Punkte. Und das ist wirklich ein ethnisches Problem, ein menschliches Problem. Also ich bin eher der Befürworter, sich erst um dieses Thema zu kümmern, den Menschen praktisch auf diese Digitalisierung vorzubereiten, weil manchmal überfordert man mit den Menschen mit der Digitalisierung. und dann hat man ja auch nichts gewonnen. Also das heißt, ich brauche zum einen die Werkzeuge, die brauche ich, aber zum anderen brauche ich auch das richtige Tempo. Und wenn wir zu schnell aufs Gas treten, dann werden wir einfach mehr Frust aufbauen, als wie dass wir wirklich einen positiven Effekt erzielen. Und das ist das, was ich ein bisschen gerade als Problem sehe, dass wir so ein Tempo aufbauen, weil wir den anderen nicht hinterherhängen wollen, dass eigentlich wir die Mitarbeiter nicht wirklich abholen können auf der Basis. Ja. Das ist so auch ein großes Problem meiner Meinung nach.
Ja, aber wo sehen Sie dann die Chancen und die Möglichkeiten in der Anwendung von BIM?
Chancen und Anwendungen sehe ich sehr viele, ja. Also wenn ich jetzt an das Thema Tragwerksplanung denke, das ja auch so ein Steckenpferd von mir ist, ist es so, dass ich natürlich mich auf das wesentliche Detail konzentrieren kann. Ich habe mich, wenn man früher Tragwerksplanung gemacht oder klassische Tragwerksplanung gemacht, dann ist man erstmal einen Großteil seiner Zeit damit beschäftigt, die Idealisierung durchzuführen. Da rechne ich nur gar nichts, ja. Und dann muss ich was dokumentieren. Und wenn ich aber diese Vernetzung, also Architekturmodell mit einem Tragwerksmodell ja kann, indem ich die Informationen, die schon einmal ein eingegeben hat, einfach an ein anderes System weitergeben kann und ich dann mich eigentlich nur noch um ein Feintuning kümmern muss und dann mich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich die statische Analyse. Das ist doch genau, was schon einen riesen Mehrwert rausbringt, weil dann kann ich Qualität damit schaffen, damit kann ich da Produktivität steigern, ich kann vielleicht sogar mehrere Projekte machen, weil ich ja dann nicht mehr so lange für diese Modelleingabe brauche. Das ist ein Mehrwert. Ein anderer Mehrwert ist die Visualisierung, die in den ganzen Dingen drin steht. Wir sagen immer, ja, 3D-Modell ist super schön und toll, aber gibt es schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten, war jetzt nicht übertrieben gesagt, aber die Macht der Visualisierung dürfen wir nicht vergessen, denn der Bauherr, der oft Novize in dem Bereich ist, der versteht gar nicht, was wir uns ausdenken und was wir uns überlegen, weil er ja jetzt ein Grundriss da ist. Wenn der das aber in einem dreidimensionalen Abbild sieht, dann ist der natürlich total begeistert davon, um das Ganze umzusetzen. Also das macht ja die Automobilbranche auch nicht anders. Wenn Sie ein Auto konfigurieren, dann sehen Sie oben schon mal genau, wie das Auto am Schluss ausschaut. Und es wird am Schluss, werden Sie nicht enttäuscht sein, weil das Auto fast so aussieht, wie er es uns gezeigt hat. Aber das geht bis hin zur Kombination an der Fertigung in der Industrie, dass man sagt, man kann diese digitalen Informationen alle sammeln, man kann dadurch das Gebäude besser betreiben und besser warten, natürlich auch besser organisieren, weil weltweit der größte Energieverbraucher ist nicht die Industrie, sondern der Verbrauch von der Energieverbrauch der Häuser. Ja, das ist praktisch der 40% der Energie gehen in die Häuser durch das Gebäudemanagement raus. Und das heißt, wenn man da natürlich schon sich überlegt, denn wie kann man das optimieren, wie kann man die Steuerung mit Smart-Komponenten, mit IoT denn kombinieren, sind alles so die nächsten Schritte, die nach der Digitalisierung kommen. Da gibt es wahnsinnig viele Potenziale und die ganzen Anwendungsfälle, die als Wertschöpfungskette herauskommen können, die müssen natürlich kritisch betrachtet werden, von Projekt zu Projekt, macht Sinn oder macht es nicht Sinn, und habe ich wirklich einen Mehrwert daraus? Also das ist etwas, was manchmal vergessen wird, dass man einfach digitalisiert um Digitalisierungs willen. Das macht keinen Sinn. Ich muss erkennen, wo habe ich einen Mehrwert, wo habe ich die Technologie schon da und wo kann ich denn damit wirklich einen effektiven Nutzen für das Ganze ziehen? Also da kann man jetzt pauschal nicht sagen, da gibt es ein Ding, das ist für alle perfekt. Es ist für alle, wenn man das kontinuierlich über die gesamten Prozessketten anwendet, ist es eigentlich eine super Geschichte für alle auf dem Baubeteiligten. Ja, also ich kann da eine Geschichte erzählen, wenn ich darf, ja, dass ich bin, habe einen Vortrag vor den Handwerkern gehalten und dann haben die gesagt, ja, aber es ist alles aufwendig und das ist ja, das, wie soll ich das alles machen? Dann ist ein junger Inhaber eines Handwerksbetriebs aufgestanden und hat gesagt, ich nutze diese Technologie schon und ich arbeite samstags nicht mehr. Ich bin bei meinen Kindern zu Hause. Dann sind die natürlich alle da gestanden und haben sich gefragt, wie hat er das gemacht? Ja, es ist genau also dieses Work-Life-Balance, dieses Organisieren, dieses Koordinieren. Das kann man durch diese Art und Weise einfach viel besser machen, um nicht ständig wie ein Hamsterrad zu arbeiten, von Montag zu Montag, also von Montag über Sonntag bis Montag, wie immer, sondern dass man da einfach diese bessere Organisation nutzen kann, um einfach mehr Qualität in das System als auch ins Leben zu bringen.
Ja, danke für diesen Einblick in BIM. Wir wollen dann gerne noch mit Ihnen über die Zukunft des Bauwesens sprechen. Und deshalb wollten wir fragen, wie sehen Sie ganz allgemein die Zukunft im Bauwesen?
Ja gut, wenn man jetzt gerade jetzt in die Bauwesenbranche schaut, ist ja das ein wahnsinniger Boom, der da stattfindet. Ich denke auch, bauen und planen tun wir ja schon immer. Also wir benötigen, um von A nach B zu kommen, die Infrastruktur. Wir benötigen Gebäude, um zu wohnen zu können. Das heißt, also das ist etwas, das immer genutzt und immer gebraucht wird, egal wie sich die Welt entwickelt. Also das zeigt ja unsere Geschichte, dass wir sowas einfach auch nicht abschaffen können. Ja, auch wenn wir im Weltraum wohnen würden, brauchen wir irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Wohnungen oder irgendwelche Module oder irgendwas in die Richtung. Ja. Es kann sich sein, dass sich das natürlich in der Zukunft verändert, wie man Gebäude baut und plant, weil vielleicht eine andere Art der Bautechnik kommt, von 3D-adaptiven Drucks, die draußen als 1:1 Maßstab gedruckt werden, bis hin zu vielleicht aufblasbaren Elementen, die dann einfach durch eine gewisse Masse wieder zu einer Gebäudestruktur gehen können. Also da gibt es viele Ideen, viele Exoten, aber unser Bau wird vom Grundtenor her, so bleiben wir schon immer gewesen ist. Also wir bauen vielen Punkten mit dem gleichen Prozesskenntnissen, mit dem gleichen Punkten. Nur wie wir das machen, auf welche Art und Weise wir das machen, das wird sich verändern. Und da ein Beispiel: Es wird immer mehr Maschinensteuerung eingesetzt, es werden immer mehr Roboter auf der Baustelle eingesetzt. Das heißt, es wird unterstützende Elemente genutzt, die uns einfach bei der Umsetzung der Bauwerke in stationär draußen auf der Baustelle unterstützen oder halt natürlich, dass man immer mehr in so Vorfertigungsgrad geht, was aber nicht heißen soll, dass wir in Zukunft wieder in eine Modulbauweise oder in eine Plattenbauweise zurück wollen, sondern wir wollen da schon natürlich Individualität in das ganze System bringen. Das heißt, die Digitalisierung ist nur die Unterstützung, aber die Grundaufgabe, die Grundumsetzung bleibt die gleiche. Das muss uns auch im Kopf sein. Viele haben immer Angst, dass wir auf einmal anders bauen werden, aber das werden wir in Zukunft auch nicht anders. Ja, der Maurer draußen, der wird trotzdem seinen Stein setzen müssen. Ob er es halt mit der Hand macht oder ob er dann eine Maschine oder ein Exoskelett dazu hat, das kann halt anders sein. Also Technologie unterstützt uns und wird uns nicht, und das ist auch immer, was ich immer oft sage, wird uns nicht ersetzen. Wir werden nicht wegrationalisiert werden. Ja, also das heißt, der Mensch bleibt einer der wichtigsten zentralen Steuerpunkte in dieser Digitalisierungskomponente.
Jetzt haben Sie ja schon einige Schlüsselbegriffe genannt hinsichtlich Schlüsseltechnologien, Trends im Bauwesen, hinsichtlich der Planung. War ja zum einen mal die additive Fertigung, Modularbauweise. Welche Trends sehen Sie oder empfinden Sie als am meisten spannend für die Baubranche?
Also ich persönlich finde die adaptive Fertigung sehr interessant, wobei ich die halt auch sehr komplex finde. Ja, also wenn man sagt, man hat jetzt ein digitales Abbild konstruiert, das kann man jetzt an den Roboter, den Fertigungsroboter übergeben, dann hat man natürlich super eine hohe Wertschöpfungskette, man hat einen hohen Ausnutzungsgrad. Das ist so, das ist sehr interessant, aber natürlich wenn man es wieder aus der Seite der Nutzbarkeit sieht, muss ja das auch eine Funktion erfüllen. Es soll nicht nur Skulptur sein, sondern es soll natürlich auch tragfähig sein. Es soll natürlich auch bautechnisch seinen Sinn erfüllen. Und da ist natürlich die adaptive Fertigung interessant, aber kann natürlich auch seine Probleme haben. Ich denke dann, als anderer Punkt ist natürlich die serielle Fertigung. Also das heißt, ich wünsche mir immer, wenn man so einen Einfamilienbau denkt, dann soll ja das nicht ein Haus nach dem anderen gleich sein, sondern dass man sich eigentlich so sagt, man hat einen inneren Kern, der eine serielle Bauweise aufweist, aber die Fassade außen natürlich individuell gekoppelt werden kann. Damit kann ich natürlich den Charakter eines so monotonen Bauwerks durch eine individuelle Fassade wieder verändern. Aber da müssen auch ganz viele Normen geändert werden, da müssen ganz viele Strukturen geändert werden, die nicht einfach nur durch die Einführung einer neuen Technologie da sind, sondern es geht viel Zeit ins Leben, bis wir so weit sind, dass wir draußen Häuser mit einem 3D-Drucker drucken. Also da keine Sorge, denke ich mal, das wird so schnell jetzt nicht kommen, dass wir in 5 Jahren da die Häuser, wo wir standardmäßig bauen, da gedruckt werden. Aber auch natürlich Nachhaltigkeit ist für meine Meinung ein wichtiger Punkt, dass man oder eher Verträglichkeit. Ich nehme lieber den Begriff Verträglichkeit her, weil nachhaltig ist ein bisschen, weiß ich nicht genau, wo man das einordnen soll. Es muss natürlich verträglich mit der Umwelt, mit allem sein. Und das heißt, mit den Informationen, die man über Bestandsbauwerke zum Beispiel haben, ja, wenn man die sammeln und dann nutzen können für die Digitalisierung, dann kann man von der Digitalisierung kann man natürlich auch vielleicht Nachrechnungen schon einfach machen. Also nicht das Gebäude abreißen, sondern man kann natürlich dort eher sagen, okay, die Umnutzung hat jetzt eine andere Flächenlast. die Umnutzung hat ein anderes Raumkonzept, ist das im Einklang mit dem Gebäude zu bringen. Ja? Heutzutage werden häufig Gebäude einfach abgerissen, weil man nicht weiß, wie sie gebaut sind, welche Strukturen das sie haben, welche Traglasten das sie haben. Und das sind Ressourcen, die wir da, also die graue Energie, von der man immer spricht, die ist ja Wahnsinn, was wir da rausschmeißen. Ja? Das ist ja wirklich schon Raubbau in höchsten Tönen. Und da denke ich, da müssen wir schauen, dass wir verträglich das Ganze bauen. Warum sage ich immer verträglich? Ich kann nicht den ganzen Wald abroden, damit ich Holzbau mache. Ich brauche ja auch einen Wald. Wir Menschen, der Wald ist ja auch so da, um CO2 oder um dementsprechend hier das zu filtern. Heißt, es muss irgendwie im Einklang mit den Menschen sein, damit wir das Ganze verträglich mit der Umwelt und mit den Menschen und mit der Bebauung natürlich hinbekommen. Aber da gibt es viele, viele Punkte, die zukunftsweisend sind. Man weiß aber nicht genau, wohin wir uns bewegen. Und die Digitalisierung ist da ein Hilfsmittel, der uns in die Richtung unterstützen kann. Ja.
Nochmal das Wort Digitalisierung. Also manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl, Deutschland und Digitalisierung, wir hängen den Technologien oft hinterher. Ist das im Bauwesen auch so?
Ja, also es gibt, laut der Statistik gibt es genau einen Bereich, der weniger digitalisiert ist als der Bau. Jetzt, wenn ich einmal eine Frage an Sie, welcher glauben Sie, welche Sektor das ist? Was glaubst du?
Ich habe das schon mal irgendwo gelesen, habe es aber leider vergessen.
Das ist die Jagd und Fischerei. Die ist noch weniger digitalisiert als wie der Bausektor. Und das ist dann immer, ich denke mir, okay. Also die Digitalisierung weltweit zu betrachten, ich denke, da gibt es Silicon Valley, da gibt es andere Länder, die sind viel schneller. Aber Amerika ist ja ganz anders von der Standardisierung her. Also die läuft von der Bau, haben wir auch ganz am Anfang auch schon mal geklärt oder erwähnt. Das sind wir halt einfach etwas träger, soll man so sagen. Aber unsere Trägheit hat auch seine Vorteile, weil wir vielleicht unsere Sachen detaillierter, genauer anschauen. Ja, also das merkt man auch manchmal bei Softwareprodukten, die man von amerikanischen Kontinent bekommt. Dann weiß man, ja, das ist jetzt zwar schön bunt gewesen, aber im Endeffekt im Detail verspricht es nicht das, was wir uns erwarten dann am Schluss. Also das heißt, wir sind dann unsere Ergiebigkeit, die führt wiederum zu unser Made in Germany Produktsiegel. Aber das, wie gesagt, das kostet halt auch Zeit, dass man sowas hinbekommt. Und zum Thema Digitalisierung, wir digitalisieren ja nicht für jetzt, für den Moment, sondern wir digitalisieren für die Zukunft. Also das heißt, alles, was wir jetzt digitalisieren, das machen wir ja für später. Also was für 20 Jahren, wenn wir, oder für 10 Jahren, damit wir anhand dieser Daten wieder leben können und nutzen können. Also das muss man auch immer wissen, dass die Digitalisierung etwas ist, was für die Zukunft gemacht wird und nicht unbedingt jetzt für den aktuellen Augenblick.
Ja, dann wollte ich fragen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie würden Sie die Planungs- und Baupraxis verbessern?
Einen Wunsch frei haben, um das zu verbessern. Ja, ich hätte mehrere Wünsche, aber mein größter Wunsch ist, die interdisziplinäre Kommunikation nach ganz oben zu stellen. Ja, also das Projekt in die Mitte zu stellen, nicht die einzelnen Gewerke. Also dass das praktisch verstanden wird und dass man das in Zukunft lebt. Nicht nur zu sagen, okay, ich kümmere nur mich um meine Insel, meine TGA-Planung, meinen Tragwerksplanen, sondern dass man von Anfang an und das praktisch von jedem Projekt zu Projekt, das Projekt in der Mitte steht. Also nicht die individuellen Vorlieben, die individuellen Befindlichkeiten einfach nur abgedeckt werden, nach Medizinflut sozusagen, sondern dass man eigentlich kollaborativ miteinander denkt, verhandelt, diskutiert, konstruktiv streitet, das gehört auch dazu, und dass man das als Team löst und nicht immer nur zwar als Team, aber als Team in der eigenen Insel. Und das wäre meiner Meinung nach einer der entscheidendsten Erfolgsfaktoren und Garanten, wenn wir das hinbekommen, dass wir das Projekt im Zentrum sehen und nicht die einzelnen Disziplinen, dann können wir viel, viel schaffen.
Also ist doch eigentlich genau der Grundgedanke, den Building Information Modeling teilt, also diese interdisziplinäre Zusammenarbeit unter diesen ganzen Fachplanern. Ja, das wäre eigentlich bei der Arbeitsmethode wünschenswert.
Das wäre genau das Ding. In der Mitte steht dieses virtuelle Abbild oder der digitale Zwilling, und anhand dem werden alle Informationen und Prozesse koordiniert. So als praktisch die Mutter in der Mitte, die alles zur Verfügung stellt, und jeder zieht sich da seine Informationen raus. Aber es bedeutet ja nicht, dass man bypassmäßig nicht mit anderen sprechen muss. Also das heißt, man muss sich auch dementsprechend untereinander abstimmen, weil wenn ich nicht mit meinen Partnern, also meinen Projektpartnern, dann koordiniere und zusammenarbeite, dann hilft mir das zentrale Modell in der Mitte auch nichts. Ja. Also das ist das Problem. Ja. Also wenn das Team das nicht zulässt, dass man anhand dieses zentralen Modells alle Informationen füttert und jeder die Informationen auch nutzen darf, dann kommt man auch nicht weiter. Dann ist der Gedanke des BIMs oder dieses digitalen Abbilds schön und gut. Aber wenn der Prozess, der außenrum laufen muss, nicht gelebt wird, dann hilft uns dieses System nicht recht voll.
Ja.
Leider.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in Ihre Gedanken.
Bitteschön.
Wir fragen immer unsere Gäste am Ende, was ihr Lieblingsbauwerk ist, und deshalb wollten wir auch Sie fragen, ob Sie irgendein Bauwerk haben, das Sie besonders gern mögen.
Ich mag die Millau-Brücke sehr gerne. Das ist eine Brücke, die in den Wolken ist. Das ist in Frankreich eine, die natürlich atemberaubende Konstruktion ist, auch von der Bauweise her mit riesengroßen Hilfsstützen gebaut wurde. Und das ist in so einem Talgebiet drin, da wo man dann, wenn man da drüber fährt oder wenn man so einen schönen Blick hat, dann sieht man dann nur eigentlich die Brücke in den Wolken. Und das ist für mich so eines meiner Lieblingsbauwerke.
Waren Sie da schon mal?
Nee, leider noch nicht.
Ich war da tatsächlich schon
Ja, da haben Sie was voraus. Ich muss immer, ja,
mal.
ist aktuell ist gerade ein bisschen schwierig, ja, dahin zu kommen. Aber das kann man schon mal machen. Ja, ist nicht weit entfernt, ja.
Ja, na, ich kenne die Brücke auch, ist wirklich atemberaubend. Vor allem die Höhe der Pfeiler, das ist halt Wahnsinn. Ja,
Ja.
einfach mal höher wie irgendwelche Wolkenkratzer. Das ist schon beeindruckende Ingenieurskunst, absolut.
Ja, also das ist von der Spannweite her, von der Integration in das Gelände und dann von der ganzen Tragwerkstechnik auch her, ist das natürlich für einen Ingenieur ist das natürlich ein sehr interessantes Objekt, sich das anzuschauen. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Objekte, die natürlich sehenswert sind. Wie zum Beispiel der Regensburger Dom. Ja. Wer
Ja.
könnte heutzutage noch einen Dom bauen? Rechnen können wir es nicht auf jeden Fall, ja. Also da wird der Prüfstatiker nicht mitmachen, schätze ich mal.
Ja, auch wirklich sehr beeindruckend, was die Baumeister, also die Kombination von Architekt, Statiker damals im Mittelalter, was die damals echt geschafft haben zu bauen, zu planen, das ist echt, kann
Ja.
man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das damals möglich war, ohne diese ganzen Hilfswerkzeuge, die wir jetzt aktuell haben, mit der Computertechnologie und so weiter.
Ja, genau. Also ich glaube, dass schon in der FI-Berechnung da das System nicht tragsicher gewesen wäre. Dann, vom Geld her mag man gar nicht überreden, was das kostet, aber das ist natürlich auch, und das ist das Schade, das ist ja das auch ein Beispiel, was schade ist, dass man eigentlich die Baumeister wahnsinnig viel Wissen gehabt haben, wie man solche komplexen, massiven Gebäude baut, und das haben wir alles verloren über die Jahre. Das wissen wir gar nicht mehr. Also auch den Petersdom, das würden wir uns auch nicht mehr bauen trauen, so eine Kuppel. Ja. Also das ist schon schade. Ja. Und deswegen zurück zur Digitalisierung. Digitalisierung kann solches Design-Intent, solches Wissen auch speichern. Das kann es praktisch ja für die Generation danach zur Verfügung stellen. Und deswegen ist natürlich das auch ein Wissensspeicher, was wir machen. Also das BIM-Modell oder diese Technologien, die wir einsetzen, das ist in meiner Meinung wirklich ein Mehrwert für Generationen, die nach uns kommen, und auch Generationen, die jetzt gerade in diesem Zeitalter leben. Ja.
Absolut. Gut. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich, Herr Obergrieser. Wir haben einen tollen Einblick bekommen. Hat
Dankeschön.
uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gut gefallen. Und dann beenden wir hier diese Folge. Wir verabschieden uns und dann macht es alle gut. Servus.
Tschüss.
Tschüss.